Zugegeben, ich bin etwas nervös. Das ist meine erste Predigt, die ich auswärts halte und machen darf. Dementsprechend schlägt das Herzchen ein bisschen. Aber ich merke schon, ihr grinst, das tut gut. ihr habt gehört, die Chrissy, meine Frau und ich, wir kommen aus dem Ländle, aus Sturgert, so sagt man in Stuttgart. Und da schaffen wir auch immer ein bisschen was. Und deswegen habe ich meinen Werkzeugkoffer mitgebracht. Der kommt nachher noch zum Einsatz während der Predigt. Das ist schön, wenn ihr nach der Predigt kommen würdet und sagt, oh, das hört man aber voll, dass du Schwabe bist. Ich finde es immer gut, dass man das hört, weil bei uns zu Hause höre ich eigentlich immer, Mensch, du sprichst so Hochdeutsch, bei dir weiß man eigentlich gar nicht, dass du Schwabe bist. Von dem her tut es gut und vor allen Dingen denke ich, es ist auch gut zu wissen, wo man herkommt. Das können andere ruhig sehen und darum soll es auch heute in der Predigt gehen. Ich packe die mal aus. So, Titel meiner Predigt ist Lebe deine Identität oder wir könnten es auch in der Frage umformulieren, lebst du deine Identität? Und es ist ein sehr, sehr spannendes Thema und es wird ein herausforderndes Thema sein. Ich mache mir darüber total viele Gedanken. Wer bin ich in Christus und was bedeutet es jetzt? Was hat es für Auswirkungen? Und nicht nur für mich, sondern auch auf andere. Also, wer bin ich? Was habe ich? Und was mache ich damit? Ich habe einen Text gefunden, der steht in Matthäus 25, 14 bis 30, der uns dann näher was dazu sagt. Matthäus 25, Verse 14 bis 30. Es ist wie bei einem Mann, der vorhatte, in ein anderes Land zu reisen. Er rief seine Diener zu sich und vertraute ihnen sein Vermögen an. Einem gab er 5 Talente, einem anderen 2 und wieder einem anderen 1. Jedem seinen Fähigkeiten entsprechend. Dann reiste er ab. Der Diener, der 5 Talente bekommen hatte, begann sofort mit dem Geld zu arbeiten und gewann 5 weitere dazu. Ebenso gewann der 2 Talente bekommen hatte, 2 weitere dazu. Der aber, der nur 1 Talent bekommen hatte, grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück und forderte seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. Zuerst kam der 5 Talente erhalten hatte. Er brachte die anderen 5 Talente und sagte, Herr, 5 Talente hast du mir gegeben, diese 5 hier habe ich dazu gewonnen. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Dann kam der 2 Talente erhalten hatte. Herr, sagte er, 2 Talente hast du mir gegeben. Hier sind die 2, die ich dazu gewonnen habe. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Zuletzt kam auch der 1 Talent bekommen hatte. Herr, sagte er, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht ausgeteilt hast. Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du es zurück, was dir gehört. Da gab ihm sein Herr zur Antwort, du böser und fauler Mensch, du hast also gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Du hättest mein Geld doch wenigstens zur Bank bringen können, dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat, denn jedem, der hat, wird gegeben und er wird im Überfluss haben, wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Doch diesen unnützen Diener werft in die Finsternis hinaus, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Das ist ein krasser Text. und er ist voll. Und schön wäre es, wenn ich 2 Stunden Zeit hätte, weil ich unheimlich viel Gedanken dazu habe. Geht aber nicht. Ich denke aber, ich habe die prägnantesten Punkte herausgearbeitet. Es ist ein Gleichnis von Jesus. Und ein Gleichnis steht immer dafür, wie es sich im Himmelreich zuträgt. Jesus oder Matthäus in dem Fall möchte seinen Lesern deutlich machen, schaut mal, so ist es im Reich Gottes, so verhält es sich im Reich Gottes. Und in diesem Gleichnis sehen wir, dass Jesus zur Wachsamkeit aufruft. Er sagt, seid nüchtern. Und ich frage mich, warum stellt Matthäus jetzt dieses Gleichnis genau an diese Stelle? Was beabsichtigt er damit? Was will er deutlich machen? Und zum einen sprechen diese Gleichnisse eine Warnung aus. Es ist dringend, heißt es hier. Und es kann dazu führen, dass es Angst macht. Man liest dieses Gleichnis und denkt so, oh je, vielleicht bin ich der eine, der mit dem einen Talent so, oh, voll übel. So. Ne? Es kann Angst machen und es kann zur Anklage führen. Aber zum anderen denke ich, dass Matthäus die Adressaten seines Evangeliums sensibilisieren möchte. Er möchte ihren Blick schärfen oder ihre Optik verfeinern für etwas. Und ich denke, er sagt hier, hey, lebt bewusst. Lebt bewusst. Lebe im Bewusstsein, wer du bist und lebe in dem Bewusstsein, was du hast. Und es wird nachher noch deutlich werden. Ich möchte mal einen kurzen Schlenker machen, um mit euch über unsere Identität in Christus nachzudenken. Wir machen uns unheimlich viele Gedanken. Ich glaube, ihr Ansgarianer in Marburg und überhaupt ist auch ein großer Schwerpunkt. Römer 5 bis 8, so, wer bin ich eigentlich in Christus? Und wer aufmerksam war, und ich war auch aufmerksam, ich weiß, dass meine Identität und mein Sein in Christus, das ist ein Geschenk. Wenn ich mir Luther anschaue, Rechtfertigung aus Glauben, aus Gnade, das ist ein Geschenk. Nicht wie ich bin und meine Werke sind das Ausschlaggebende, sondern dass Gott mich beschenkt hat. Vergebung, Liebe, Gnade, das ist ein unverdientes Geschenk, das wir alle erhalten haben. Und ihr stimmt mir zu, ich glaube, das passt so für euch. Aber ich stelle mir die Frage, sag mal, jetzt mal ganz plump, wie ist es eigentlich mit dem, was ich anhabe hier, mit meinen Klamotten? Ist das auch ein Geschenk? Oder ja, ich habe verdient, hier steht mein Werkzeug, aber ist das vielleicht auch ein Geschenk von Gott? Was ich bin und was ich habe, kann ich das überhaupt voneinander trennen? Und wisst ihr, so mein Herzenswunsch ist, und es ist immer wieder so ein Herzensgebet, und ich höre es auch bei vielen anderen, dass wir beten, Herr, mach mich zu einem Werkzeug, mach mich zu einer Waffe für deine Welt, für dein Reich, Herr. Ich will Werkzeug sein für dein Reich. Und ich habe das mal so zur Veranschaulichung, meinen Werkzeugkoffer mitgebracht. So, ich mach den mal auf. So, das ist mein Werkzeug. Damit verdiene ich meine Brötchen. So, jetzt schauen wir mal. Also ich bin Elektriker, ich ziehe oft Kabel, schließe Lampen an, schaut euch mal ein bisschen so um, die Elektrik, das ist so mein Ressort. Und auf einer Baustelle gibt es total viele Gewerke, also da gibt es Lüftungsbauer, da gibt es Heizungsbauer, Elektriker, Gas- und Wasserinstallateure, die ziehen so rum, aber die machen so den Innenausbau. Ja? Entscheidend ist aber, dass ein gutes Fundament gelegt wird, und ich glaube, ihr wisst auch, auf was ich raus will. Und was mir total, also was sehr, sehr wichtig ist, irgendjemand hat halt mal den ersten Spatenstich gemacht. Ja? Einer hat mal angefangen, einen Spatenstich zu machen und ein Fundament zu legen. Und dann kamen andere und können darauf weiterbauen. Ich habe euch heute Morgen 2 Werkzeuge mitgebracht. Das sind keine Schraubenzieher, sondern das ist zum einen mal ein Terminkalender. Ist nicht meiner, ist der meiner Frau. Das ist ein Terminkalender. Und ich habe noch ein anderes Werkzeug mitgebracht. So, machen wir wieder zu. Das ist mein Geldbeutel. Oh, heißes Thema. Geldbeutel. Den lege ich auch mal dahin. Wenn wir über die Talente und die Gaben sprechen, die den Knechten anvertraut worden ist oder die uns anvertraut worden sind, dann weiß ich, dass es mehr Gaben sind als nur unser Geld und unsere Zeit. Und trotzdem möchte ich das einfach heute nochmal detaillierter anschauen, was wir mit unserer Zeit und unserem Geld machen können. Ja, schauen wir mal in den Text. In Vers 24 und 25 heißt es: Es trat aber auch herbei, der das eine Talent empfangen hatte, und sprach: Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich und ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe da, da hast du das eine wieder. Und wisst ihr, wenn ich das so lese, man liest ja immer so kritisch, dann wird einem klar, irgendwie, sag mal, das nehme ich dem nicht ab, was der da erzählt, der Knecht. Der schwallt doch da irgendwas. Das ist so eine billige Ausrede, was der hier erzählt. Ich habe es mir nicht abgenommen und ich habe zwei Punkte in dem Gleichnis gefunden, die mich stutzig gemacht haben. Also ich kann es erläutern, warum ich nachdenklich wurde. Der erste Punkt ist Vertrauen kontra Misstrauen. Also Vertrauen / Misstrauen. Es heißt, der Herr des Hauses fährt in ein fremdes Land und teilt oder vertraut seinen Knechten sein Vermögen an. Und ich weiß, dass viele Ausleger sind sich da nicht einig, dass sie sagen, ja, du kannst jetzt nicht unbedingt sagen, dass dieser Hausherr jetzt der Jesus ist, der in den Himmel auffährt und uns seine Talente, sein Vermögen anvertraut, weil sie sagen, ja, es geht ja im Prinzip gar nicht so um den Herrn, sondern es geht ja um uns. Und ich lege es jetzt trotzdem mal so aus und bin so frei und bin eigentlich auch davon überzeugt, dass von dem Herrn Jesus hier die Rede ist in dem Gleichnis. Und es ist deswegen wichtig, dass es Jesus ist, weil ich denke, wir müssen es mal auf uns runterbrechen. Ja, was sagt es uns? Und ich denke, wenn Jesus in den Himmel auffährt und uns Dinge austeilt, dann teilt er in erster Linie seinen Sieg aus unter uns. Er hat sich verschwendet am Kreuz und hat uns nichts zurückgehalten, ne? Und ich denke, er teilt auf jeden Fall seinen kompletten Sieg über seine Gemeinde und seinen Leib aus. Und ich finde mal wichtig, sich das mal weiter zu spinnen und sich darüber grundlegende Gedanken zu machen, weil Gottes Liebe berührt in der Person von Jesus Christus diese Erde. Und warum tut er das? Weil Menschen schmecken sollen, wie das Reich Gottes ist. Er selbst sagt, als er auf der Erde war, das Reich Gottes ist angebrochen. Ich selbst verkörper das Reich Gottes. Seht und schmeckt, wie Gott ist. Eine Wespe. Und obwohl Jesus in den Himmel aufgefahren ist, hat er seine Liebe unter uns gelassen. Und in Römer 5,5 lesen wir, dass er seine Liebe ausgeschüttet hat in unsere Herzen. Und jetzt sage ich was ganz bewusst, er schüttet seine Liebe nicht nur in unsere Herzen, sondern er legt seine Liebe auch in unsere Hände. In die Hände seiner Knechte. Die anvertrauten Talente sind die Transportmittel dieser Liebe. Das heißt, die Knechte bekommen etwas Kostbares anvertraut, das nicht nur für sie alleine bestimmt ist, sondern auch für andere bestimmt ist. Sie sollen damit wuchern, sie sollen damit arbeiten und sie sollen es einsetzen. Dadurch soll das Reich Gottes sichtbar werden. Und ich denke, dass dieser Gedanke hier, den ich gerade ausgeführt habe, auch dahinter steckt. Gott vertraut sein Vermögen seinen Knechten an. Und jetzt ist es mal ganz interessant zu erfahren, wer sind denn eigentlich die Knechte? Was sind das für Typen? Kleiner zum Background. In sozialgeschichtlicher Perspektive war der Handel mit fremdem Kapital in der Antike nur freien Menschen vorbehalten. Man liest sehr gerne raus, dass diese Knechte Sklaven waren. Das waren irgendwelche Typen, denen man sowieso nicht vertrauen konnte. Und ich gebe denen mal so ein bisschen was und die sollen halt mal ein bisschen was machen. Aber der Text sagt, dass es keine Sklaven sind, sondern dass es Bevollmächtigte sind und dass es Verwalter sind. Und für uns ist noch wichtig zu verstehen, weil es hier um Vertrauen geht. Ich habe es ja aufgegriffen mit dem Vertrauen. Vertrauen verstehen wir und Vertrauen kann sich nur dann entfalten, wenn ich im Wir denke. Wichtig, wenn ich im Wir denke, im Wir mit Gott, auf der Beziehungsebene. Weil wie kann ein Sklave im Wir sich mit seinem Herrn denken? Das funktioniert nicht. Ein Sklave wird sich mit seinem Herrn nicht im Wir denken können. Er wird nicht vertrauen können. Er wird keine Grundlage haben. Man könnte auch sagen, wenn Gott seinen Verwaltern die himmlischen Güter anvertraut, dann bekleidet er sie mit einer Würde und hebt sie in ein Amt, das ihnen eigentlich von Haus aus nicht zusteht. Und das lesen wir immer wieder, dass Gott Menschen mit Aufgaben, mit Ämtern bekleidet, mit einer Würde bekleidet, die ihnen eigentlich nicht zusteht. Kein normaler Mensch, der einigermaßen denken könnte, würde Gottes Eigentum so Typen zum Beispiel wie mir anvertrauen. Ja, aber Gott tut es. Und es kommt noch was Entscheidendes hinzu. Die entscheidende Initiative geht ja von Gott aus. Gott wird initiativ, indem er uns seine himmlischen Güter anvertraut. Und jetzt denk mal, was macht mich eigentlich vertrauenswürdig? Warum kann Gott mir vertrauen und warum kann Gott uns vertrauen und den Knechten vertrauen? Weil Gott von seinem Lebensentwurf und seinen Ideen, die er über unserem Leben hat, vollkommen überzeugt ist. Damit meine ich unsere Identität und das dazugehörige Werkzeug, die Gott über unserem Leben hat und die wir ausleben sollen für ihn. Ich wiederhole es nochmal, was so wichtig ist. Gott ist vollkommen überzeugt von seinem Lebensentwurf und seinen Ideen, die er über deinem Leben hat. Ausrufezeichen, seinem Lebensentwurf, nicht unserem Lebensentwurf. Ja, das hat mich stutzig gemacht, denke ich. Gut, vielleicht hat er sich nicht so viel Gedanken gemacht wie ich, aber er hat es irgendwie checken müssen. Der vertraut ihm hier total viel an und macht nichts draus. Und der zweite Punkt war, fand ich auch eigentlich ganz cool, Gott teilt in dem Maße aus, wie hoch unsere Fähigkeiten sind. Der eine ist damit unzufrieden, aber ich glaube, dass hier ein sehr sorgsamer und ein väterlicher, ein liebevoller Ratschluss dahinter steht. Gott teilt in dem Maße aus, wie wir imstande sind zu tragen. Das ist für manche Menschen sehr erleichternd zu wissen. Aber dieses Tragen heißt doch wirklich tragen. Es heißt nicht, verbuddel es. Es heißt doch nicht, wenn ich wenig habe, dann mach auch wenig draus. Wenn ich wenig habe, heißt das noch lange nicht, dass ich mich vergleichen soll, mich beschweren soll, wie wenig ich habe, dass ich in Nachbarsgarten schaue und sehe, oh, wie toll er der seinen Garten angelegt hat, wie toll er, was für ein schönes Auto er hat und so. Und guck mal meine Schrottkarre an, guck mal meinen Garten an, hier ist total daneben. Und ich merke das, vielleicht geht es euch auch so, also ich merke es in meinem Leben, dass es schon so ist. Man schaut immer, wie viele andere haben, aber merkt überhaupt nicht, was ich selbst habe und dass es vielleicht auch was sehr, sehr Wertvolles sein könnte. Und auffallend ist an diesem Text, dass die Menge, die den Verwaltern anvertraut wurde, zwar nach ihren Fähigkeiten bemessen wurde, beurteilt, jedoch wurden sie nach dem Maß ihrer Treue und der Ausdauer. Ein weiterer Gedanke ist, habe ich mir mal gedacht, schaut euch mal jetzt diese zwei anderen Verwalter an, die mit den 2 Talenten und mit den 5 Talenten. Der Herr hat ihnen nie vorgegeben, macht das Doppelte draus. Warum haben die beiden anderen Typen nicht das Dreifache draus gemacht? Das war vielleicht auch wenig, was sie draus machten. Ne? Es muss nicht immer das Doppelte sein. Ein anderer Verwalter hätte vielleicht das 5-fache draus gemacht. Aber wir merken, dass es hier nicht um unsere Superleistung geht, sondern es geht um unsere Treue. Und Treue bedeutet Nähe. Wem gegenüber bin ich treu? Treue bedeutet, im Wir zu leben, im Wir mit Christus und im Wir mit den Menschen, die Empfänger der anvertrauten Talente sind. Im Wir. Also der Beziehungsgedanke hier total wichtig. Und wisst ihr, ich habe ja gesagt, ich habe dem Knecht nicht geglaubt, weil er war auch ein Verwalter. Es war nicht irgendein Dahergelaufener, den er mal kurz aus der Straße geholt hat, sondern er war auch in diesem Haus aktiv. Er war ein Bevollmächtigter. Er war kein Sklave, er war ein Freier. Und es muss er doch sehen, dass Vertrauen in ihn gelegt worden ist. Es muss er doch sehen, dass der Herr des Hauses Fähigkeit in dem gesehen hat. Vielleicht nicht so viele wie bei den anderen, aber der Herr hat Fähigkeit in ihm gesehen. Der macht sich Gedanken über jemand. Und ich dachte ja, haha, ist eine billige Ausrede. Ja? Der redet sich da raus. Aber wisst ihr was? Ich denke, dass wir ihm glauben müssen. Er hat es nicht erkannt, obwohl es augenscheinlich war, was ihm gegeben war. Man vertraute ihm und er sah es nicht. Er hat nicht verstanden, dass Vertrauen in ihn gelegt worden ist. Er bekam eine Würde zugesprochen, aber er verstand es nicht. Rechne ich das mal um, was er bekommen hat. Es war ein Talent. Mal kurz gerechnet, ein Talent waren 6.000 Denare. Ein Tagelöhner hätte 20 Jahre lang dafür arbeiten müssen. Für dieses eine Talent. Das ist immer so klein, ne, was er da bekommen hätte. Ein Tagelöhner hätte 20 Jahre dafür arbeiten müssen. Aber der hat es nicht verstanden, wie viel er gekriegt hat. Er hat es einfach nicht verstanden. Ne? Und ich glaube, dass das die wirkliche Tragödie dieses Gleichnisses ist. Wir sehen es, wir schmecken es, wir finden es irgendwie cool, der Gedanke ist cool, aber man macht nichts draus. Lebst du in dem Bewusstsein, wer du bist? Ich denke, was die Knechte unterscheidet, ist ihr Bewusstsein darüber, ob sie Bevollmächtigte sind oder ob sie Sklaven sind. Bist du Sklave oder bist du Bevollmächtigter? Bist du irgendein Dahergelaufener oder bist du Kind Gottes? Haben wir verstanden, was uns anvertraut wurde? Das hört sich alles so cool an, so ich weiß, war echt schöne Gedanken. Aber ja, ich habe noch mal so ein paar praktische Beispiele und ich denke, die Gedanken müssen auf jeden Fall praktisch werden, sonst bringt es uns nicht viel. Der Schwab, der denkt immer praktisch. So, ich habe, kleinen Moment. So, da ist er. Ein 10-Euro-Schein mitgebracht. Das ist dieses eine Werkzeug, das erste Werkzeug, das ich hier vorgestellt habe. Tja, Werkzeug Nummer 1, es können auch 50 sein, es können auch 5 Euro sein. Das ist mal wurscht. Was macht diese 10 Euro so wertvoll? Oder was macht sie so gering, weil es nur 10 sind? Das Bedürfnis, das dahinter steckt, macht Geld wertvoll. Das ist nur ein Schein. Aber das Bedürfnis, das befriedigt wird, das macht Geld wertvoll. Und ich kann diesen 10-Euro-Schein für mein Bedürfnis, also ich kann damit mein Bedürfnis stillen, oder ich still unser Bedürfnis mit den 10 Euro. Kam das an? In diesem Schein hier stecken mehrere Währungen. Ich weiß nicht, ob für euch das logischer klingt, ne? Euro ist ja eine Währung, aber ich glaube, hier gibt's versteckte Währungen da drin. Zum einen sehe ich hier mal einen Egoismus. Mein Egoismus sagt, ich schiebe es ein, meine 10 Euro, und ich behalte es für mich. Also ich verbuddel das Geld. Oder, ja, die Schwaben kennen sich damit aus, Geiz. Ja, ich schiebe das Geld ein und keinem bringt es was, nicht mal mir. Weil ich es nicht ausgebe. Also verbuddel ich es. Aber wir können auch und dürfen auch, und das sind auch, ich glaube, so die Gedanken Jesu, da drin eine himmlische Währung entdecken. Und wie heißt die? Großzügigkeit und Geben aus Liebe. So wie er gegeben hat. Und so kann auch Jesus sagen, du verstehst den Gedanken dann, macht euch Freunde mit dem Mammon, wenn Jesus das sagt, das steckt dahinter. Es ist nicht nur schlechtes Geld. Im Geld mehr sehen, im Geld eine himmlische Gabe sehen. Und ich glaube, dass das diese anderen beiden Talente, die was gemacht haben, erkannt haben. Und das Bewusstsein hatten sie. Und so konnten sie mit ihren Talenten wuchern, arbeiten und wirtschaften. Ja, ich habe noch ein ganz spannendes Thema. Mal kurz, nimm mal einen 20er zur Vertiefung. Ist egal. Oder ja, denk mal, das wäre ein 20-Euro-Schein. Entweder ich gehe mit diesen 20 Euro, gehe ich richtig fein essen. Ich gehe richtig schön essen. Mit in einem feines Restaurant. Oder vielleicht geht es einem Freund gerade nicht so gut und ich nehme die 20 Euro und wir gehen in ein weniger feines Restaurant. Aber wir gehen gemeinsam essen. Oder ich gehe zum Aldi und kaufe ein und gehe nach Hause und koche was und kann 5 Leute einladen und wir haben super Gemeinschaft. Es ist so plump, dieses Beispiel, und doch so tief, weil wir es oft vergessen. Ich habe jugoslawische Kollegen, das sind Serben und Slowenen. Und ich finde es immer cool, wenn die morgens ihr Vesper schmieren, die nehmen immer richtig viel mit, die nehmen auch Äpfel mit Schokolade und meine Frau hat was gebacken, Kuchen und so und super, gell? Und dann teilen sie aus auf der Baustelle und wir sind immer alle happy, boah, sind so großzügig, gell? Und ja, super, weißt du? Und boah, ja, cool. Und dann stehe ich morgens in der Küche und schmier mein Vesper und ich gucke auf unsere Äpfel, die vom Aldi, der 6er-Pack da, gell? Und denk so, okay, komm, nehm welche mit. Wenn ich heute 3 mitnehme und morgen nochmal 3, dann sind die ja weg. Und wir gehen ja erst wieder in 4 oder 5 Tagen einkaufen. Ne? Ihr seht, hier steckt doch oft eine Überwindung drin. Und oft ist es gut, das zu überwinden und zu sagen, wisst ihr was, wenn mein Herz hier gefangen ist in dem, dass ich ein bisschen was gebe, dann mach mal eins. Oder wenn du was ins Opfer schmeißt zum Beispiel, beispielsweise, oh, 10 Euro zu viel und sowas, dann nimm 20er und schmeiß den rein. Weil davon darfst du dein Herz nicht gefangen lassen. Und das habe ich mir auch gesagt. Und dann bin ich in den vollen Kühlschrank, habe noch 3 Milchschnitte mitgenommen und bin dann auf die Baustelle und habe sie verteilt. Ne? Aber ich will damit sagen, man staunt immer so über die Großzügigkeit von anderen. Aber du bist damit auch gemeint. Und darfst auch großzügig sein. Jetzt haben wir noch ein zweites Werkzeug, das ist unsere Zeit, den Terminkalender. Und keiner hat sie. Also wir zumindest, ich zumindest, wir haben wenig Zeit. Und wir leiden ein bisschen drunter, dass wir keine guten Beziehungen führen können. Es gibt Menschen, unsere Leute in unserer Gemeinde, die bräuchten echt Unterstützung, dass man sich Zeit nimmt für sie. Und wir leiden darunter, dass wir nicht immer diese Zeit spenden können. Aber ich glaube, unsere 2 Werkzeuge, Geld und Zeit, kann man auch gegeneinander austauschen. Nicht, dass eins besser oder schlechter wäre, aber vielleicht hast du nicht viel Geld. Vielleicht hast du diese 20 Euro wirklich nicht zur Verfügung. Aber du hast Zeit. Dann mach daraus was. Wir haben jetzt kürzlich in einem Imbiss eine Frau getroffen, die hat es so dringend gebraucht, dass man mit ihr spricht, dass man auf sie eingeht. Und wir hatten eigentlich überhaupt gar keine Zeit. Und es war eigentlich unhöflich, dass wir da zu spät kamen. Aber wir haben wirklich gespürt, nein, wir müssen hier sitzen bleiben. Und die Frau hat uns Probleme erzählt, innerhalb von einer Viertelstunde, das würde ich niemals erzählen, so tiefe Probleme. Aber es zeigt diese Dringlichkeit, was für ein tiefes Bedürfnis sie hatte, zu sprechen. Ja. Und ich glaube, das ist wichtig, diesen wertvollen Charakter der Zeit zu betrachten und dass es auch eine der Güter ist. Und ich glaube, dass ihr mich noch unendlich ergänzen könntet, was man mit Geld machen kann, was man mit Zeit machen kann. Und spinnt mal weiter und ich lade euch ein, denkt mal größer jetzt über das, was ihr habt. Ja? Mein Auto, mein Haus, meine Wohnung, was kann ich machen? Ja? Es ist nie dieses, wenn du ein Haus hast, bau noch eins, das sagt Gott nicht. Aber lade Leute ein in dein Haus, in deine Wohnung. Oder wer braucht denn hier Fahrhilfe in der Gemeinde? Ja? Wer hat kein Auto und hat es schwer? Vielleicht ist ein Auto dazu gut zu gebrauchen. Ich habe noch ein paar Punkte zur Vertiefung. Deine Identität und deine Talente kannst du nicht voneinander trennen. Bitte doch und bete, dass dir Gott dieses Bewusstsein schenkt. Das ist, weil wir vergessen es immer wieder. Gott lädt uns ein, uns in erster Linie nicht selbst als Werkzeug, sondern als Handwerker zu betrachten, der Werkzeuge der Handwerker, der Werkzeuge an die Hand bekommen hat, um das Reich Gottes zu bauen. Du und dein Werkzeug machen Gottes Liebe sichtbar in dieser Welt. Und die praktischen Beispiele, die ich eben erwähnt habe, die kann man einüben. Die hören sich nicht nur gut an. Sowas nennt man dann auch Tugenden. Und Tugenden können mit der Hilfe und der Kraft des Heiligen Geistes eingeübt werden, dass sie sitzen. Kurzer Satz. Der Heilige Geist zum Beispiel, der klingelt nicht beim Nachbarn und lädt ihn ein. Das musst schon du tun. Nicht die Menge oder die Summe deiner Talente ist entscheidend, sondern deine Treue. Deine Treue ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Treue und Ausdauer. Und ich komme zum letzten Punkt. Jesus lobt die treuen Knechte. Er will sie über mehr setzen. Der Knecht mit den 5 Talenten, der hätte 100 Jahre arbeiten müssen. Der hat es verdoppelt. Er hätte 200 Jahre arbeiten müssen. Das ist Menge, Menge Geld. Und trotzdem sagt Jesus, über weniges warst du treu. Wie kommt er dazu? Über weniges warst du treu, über vieles will ich dich setzen. Komm und habe Anteil an der Freude deines Herrn. Geh ein in die Freude deines Herrn. Und wir sehen hier einen Kontrast zu dem, was unsere Treue bedeutet. Unsere Treue hier im Kleinen. Ob das viele Dinge sind oder wenig Dinge sind. Gott gibt uns hier eine Perspektive und was für eine. Und uns wird klar, es geht nicht um ein gut gelebtes Leben, so, ne, wie bin ich gut, mache ich es gut oder so, sondern ein Leben, in dem ich meine Treue erweise, in der Beziehung meine Treue erweise und dafür einen Lohn erhalte, der mit keinem Preis der Welt zu bezahlen ist, nämlich auf ewig in der Nähe des Herrn zu sein. Amen.